HR Info Wirtschaft.
Beim Abstieg vom Gipfel des Gantrisch im Berner Oberland ist am Samstag ein 43-jähriger Deutscher abgestürzt.
Eine junge Frau ist am Sonntagmittag beim Abstieg vom Mettenberg bei Grindelwald tödlich verunfallt.
Am Montag ereignete sich am Matterhorn ein Bergunfall. Ein Alpinist aus Polen kam dabei ums Leben.
Zu einem tödlichen Kletterunfall ist es am Samstag im Schlerngebiet gekommen. Eine 35-jährige Frau aus Warn verlor dabei ihr Leben.
Der Berg ruft und oft genug wird der Gipfeltraum zum Trauma und endet mitunter tödlich. Mehr als 10.000 Menschen müssen allein in Österreich jährlich nach Bergunfällen im Sommer im Krankenhaus behandelt werden. Die Unfallfolgekosten bei derartigen Unfällen liegen im Schnitt über 30.000 Euro. September ist ja bekanntlich die schönste Jahreszeit, um sich aufzumachen in die Berge. Gerade in diesem Jahr verzeichnen die Bergregionen in Österreich, der Schweiz, aber auch in Italien und in Frankreich enormen Zulauf, weil nach dem Lockdown und den Umständen wie Maske tragen, etwa in langen Flügen, die Alpen ja doch so nah sind und mit dem Auto einfach erreichbar. Aber wie sicher sind wir hier in den Bergen und wie können wir uns absichern? Das will ich jetzt in der Sendung HR-Info-Wirtschaft herausfinden. Mein Name ist Gabi Beck. Und ich beginne meine Recherchen bei der Bergrettung im Salzburger Land. Sie ist eine von 7 Landesorganisationen in unserem schönen Nachbarland. Und sie ist zu einem großen Teil mit der Bergung von deutschen Touristen beschäftigt. Das erzählt mir der Landesleiter der Bergrettung, Balthasar Leihreiter. Sie haben in diesem Jahr schon ganze Arbeit geleistet, muss man so sagen. Wie viel haben Sie denn gerettet in diesem Jahr in Ihrer Region?
Ja, ich bin eben für das Land Salzburg zuständig. Wir haben im heurigen Jahr circa oder fast genau 550 Einsätze abgewickelt. Das heißt, es sind teilweise mehr Personen pro Einsatz, was da gerettet werden oder was wirklich betroffen sind. Aber es sind mindestens 550 betroffene Personen.
Und das waren hauptsächlich Wanderer oder in welchen Situationen, in welchen Notsituationen haben sich denn diese Personen befunden?
Ob das jetzt ein Wanderer waren, es waren, sage ich mal, Nutzer unserer alpinen Landschaft. Denn wir sind in Salzburg für die Bergung von im alpinen Gelände in Not geratenen Personen zuständig. Und daher sind natürlich sehr, sehr viele Bergsteiger, wobei nicht unbedingt die Spezialisten, die Kletterer davon betroffen sind, denn die sind wirklich gut unterwegs und die sind gut aufgestellt und die haben die wenigsten Unfälle. Aber es beginnt eben, wie gesagt, bei den Wanderern, über Bergsteiger bis hin zu Arbeitsunfällen, Kfz-Unfällen, wenn Abstürze sind in unwegsamen Gelände, wo wir eben auch ausrücken.
Und waren auch schon tödliche Fälle leider dabei in dieser Zeit?
Ja, leider Gottes. Wir haben schon wieder über 20 Todbergungen im heurigen Jahr, wobei dabei eine kleine Anzahl auch interne Notfälle waren.
Okay, und können Sie so einen Fall mal schildern? Welches war denn Ihr letzter aktueller Fall, der Ihnen noch im Kopf ist?
Mein letzter Fall, wo ich persönlich betroffen war, der ist 10 Tage in etwa aus. Da war bei uns im Bereich oder im Auslauf der Hohen Tauern, das ist im Bereich des Hohen oder des Großen Hafners, der ist mit einer Höhe mit 3076 Meter im Lungau der höchste Berg. Mhm. Und da sind Stuttgarter, es trifft sich gut, es waren zwei deutsche 25-jährige Burschen aus Stuttgart, die haben über eine App festgestellt oder haben sie herausgefunden, dass man vom Tal herunten bis am Hafner mit Retour in 8 Stunden das schaffen könnte. Und die sind um 8:30 im Tal weggegangen, sind allerdings erst um 3:30 am Hafner angekommen, denn das war doch nicht so, dass man in 4 Stunden hinaufkommt.
Also oben auf dem Gipfel und praktisch.
Am Gipfel waren die dann um 3:30 am Gipfel und dann wollten die relativ schnell wieder absteigen. Dann haben sie irgendwo den Abstieg, da haben sie sich vergangen, sind hinten hinter einen anderen Berg durchgegangen und wollten dann über den Grat herüber und absteigen. Und die sind dann circa 70, 80 Höhenmeter unterm Gipfel. Das ist dann das Bett der Eck gewesen. Da kamen die in der Art unwegsames Gelände, dass kein Schritt vor und zurück mehr möglich war.
Wahnsinn.
Und da oben ist auch keine Handyverbindung. Und irgendwann, wie es finster war, ist um 9:30 oder war schon längere Zeit finster, haben die da oben alpine Notzeichen mit ihren Taschenlampen gegeben. Und die wurden zum Glück vom Tal aus gesehen und da mussten wir dann ausrücken und haben die Leute bei Nacht da oben dann geholt. Wir mussten sie sichern, wir mussten sie zuerst abseilen in sicheres Gelände und sind dann um 5 Uhr morgens bei einer Schutzhütte im hinteren Tal angekommen.
Und sind Sie da mit dem Hubschrauber gestartet?
Wir wollten eine Hubschrauberunterstützung haben. Es ist dann die Polizei aus Salzburg mit dem Hubschrauber drüber geflogen. Die landen da aber nicht, die machen keine Seilbergung, gar nichts. Die haben dann festgestellt, wie sie drüber geflogen sind, das sind offensichtlich 2 unverletzte Personen und sie können nicht mehr machen. Sie drehen um und fliegen nach Hause. Wir mussten das Gerät, das wir für eine normale Bergung brauchen, mitnehmen hinauf, denn wir hatten ja keine Telefonverbindung. Jetzt mussten wir einfach in der Vorsorge alles mitnehmen hinauf, waren dann oben und haben dann zum Glück festgestellt, das war kurz bevor wir zu den Leuten hinkamen, ist die Polizei drüber geflogen und hat festgestellt, dass offensichtlich 2 unverletzte Personen waren. Und das war dann richtig, nur wir hatten das Gerät schon mit, denn es wäre ja auch möglich gewesen, dass da oben ein Absturz passiert ist und dass wir einen verletzten Bergsteiger holen müssten.
Da haben Sie ja auch ein medizinisches Verständnis. Aber Sie sind erstmal hin.
Alles mit.
Sie sind hingewandert. Also Sie sind praktisch hochgestiegen.
Wir mussten da aufsteigen. Ja. Ja, das ist ungefähr, die Schutzhütte liegt oben auf 1700 Meter. Da kann man hinfahren mit dem Auto. Und von dort weg, die Leute werden oben gewesen sein auf circa 2800 Meter. Das heißt, über 1000 Höhenmeter aufsteigen bei Nacht, über
Wahnsinn.
Sehr unwegsames Gelände, über Klettergelände, ohne Sicherung, ohne alles, ist da nichts drinnen, man muss sich selbst sichern. Das war wirklich ein Challenge, das war eine Riesenherausforderung und die 2 Burschen wären die noch weiter, oder hätten die weiter versucht abzusteigen, die wären sicher tödlich abgestürzt. Das war wirklich eine Lebensrettung von 2 Personen.
Wahnsinn. Und die beiden mussten das Ganze dann bezahlen. Hört sich jetzt sehr cool an, da nach Geld zu fragen. Erstmal toll, dass die gerettet wurden. Aber wie geht es dann weiter?
Darf ich Ihnen vielleicht ganz kurz sagen, wie bei uns, wie wir aufgestellt sind im Bundesland Salzburg, benötigen wir haben ca. 2000 Bergretter, die ehrenamtlich arbeiten. Die kriegen nichts dafür für ihre Arbeit. Und wir brauchen aber trotzdem, um das System aufrechtzuerhalten, um die Geräte zu kaufen, zu erhalten, um die Schulungen, die Fortbildungen zu finanzieren, auch unser Büro zu finanzieren, brauchen wir im Jahr ca. 2 Millionen Euro. Und wir kriegen von der öffentlichen Hand 600.000. Das heißt, das sind 30%. Wir verrechnen unsere Einsätze, denn das ist Grundvoraussetzung, damit wir auch von der öffentlichen Hand eine Unterstützung bekommen. Das sind, was wir dann verrechnen, ca. 400.000 für Einsätze. Da sind wir bei 1 Million. Und die restliche Million, die müssen wir aus anderen Mitteln selbst aufbringen, sprich Förderer, Spendenaktionen, Sponsoring von der Wirtschaft, eigene Veranstaltungen. Und daher müssen wir die Einsätze verrechnen. Und da verrechnen wir pro Mann und Stunde im Einsatz 46 Euro. Und in diesem Fall, wo die beiden Männer zu holen waren, da waren 7 Bergretter im Einsatz. Die 7 Bergretter waren, glaube ich, 8 Stunden im Einsatz. Und mit den 8 Stunden, wenn man das verrechnet, kommen wir auf ca. 3000 Euro. Da kriegt ja jeder eine Rechnung über 1500 Euro und die muss er bezahlen. Wenn er eine Bergeversicherung hat, dann wird es von der Bergeversicherung übernommen. Wenn er keine hat, dann muss er es selber bezahlen. Und wir haben da im Bundesland Salzburg auch für Ausländer, für alle Leute möglich, eine Aktion, wie ich zuerst schon gesagt habe, eine Fördereraktion. Und da verschicken wir Informationen über die Bergrettung jährlich und gleichzeitig einen Zahlschein. Und bei einer Mindesteinzahlung von 28 Euro pro Jahr ist der Betroffene, der einbezahlt mit seiner Frau und seinen minderjährigen Kindern, bis 25.000 Euro weltweit Berge kostenversichert.
Das gilt dann für das Bundesland Salzburg.
Und ja, das haben wir an und für sich fast in ganz Österreich. Ich glaube, da ist nur eine Landesleitung, die hier nicht in der Form dabei ist. Aber sonst sind alle Landesleitungen, die gleiche Förderaktionen haben.
Dabei muss man ja wissen, dass überhaupt die Bergrettung ja sozusagen ehrenamtlich meistens funktioniert. Also Sie sind ja alle eingebunden, glaube ich, auch in einen Beruf und sind nicht nur reine Bergretter, sondern Sie machen das ja nicht, um Geld zu verdienen. Ist das richtig?
Das ist ganz korrekt. Bei uns sind die Leute alle ehrenamtlich. Wir haben lediglich im Büro fest Angestellte und da haben wir für das ganze Land Salzburg 2,9 Vollzeitäquivalente und alles Übrige, beginnend vom Landesleiter über sämtliche anderen Funktionäre, die in den Ortsstellen sind, wir haben 43 Ortsstellen, arbeiten alle Leute ausschließlich ehrenamtlich. Und die gehen eben, wie gesagt, einem Beruf nach, die haben ihr Handy mit und wenn irgendwo was passiert, dann werden die über SMS alarmiert. Die lassen alles liegen und stehen und sind praktisch 24 Stunden an 365 Tagen bereit, in einen Einsatz zu gehen.
Und dann ist es natürlich auch ärgerlich für diese Retter, wenn dann, wie Sie gerade gesagt haben, zwei Stuttgarter Burschen im Alter von 24 Jahren auf unwegiges Gelände gehen und sich einfach einer Gefahr aussetzen. Wie oft erleben Sie das? Dass Urlauber, Deutsche, Ausländer nach Österreich kommen und sich da einfach nicht den Gefahren bewusst sind und sich einfach dort am Berg falsch verhalten?
An und für sich relativ oft. Ich sage, die meisten Unfälle passieren ja beim Wandern, wobei die Unfälle einfach darauf zurückzuführen sind, meistens auf banale Ursachen, Stolpern, Ausrutschen, Müdigkeit und solche Sachen. Aber der große Clou, der was eigentlich immer wieder übersehen wird, ist von den Nutzern, die unterwegs sind, dass man einfach blindlings drauf losstartet. Man macht keine ordentliche Tourenplanung, man überlegt sich nicht wirklich, man schaut das Wetter nicht genau an, man mutet sich viel zu und von daher ist genau typisch, die zwei Burschen haben über eine App oder eine Information erhalten, dass in 8 Stunden das möglich ist. Das sind Sachen, das gibt irgendwer hinein, das ist nicht fundiert, gar nichts. Und da muss man wirklich vorher eine ordentliche Tourenplanung machen mit Höhenangaben, mit Schwierigkeiten der ganzen Steige, damit man das ein bisschen abschätzen kann. Man sollte sich auch selber so weit kennen, dass man weiß, was man sich zutrauen darf. Und hier ist eines, was in letzter Zeit immer wieder auffällt, die neuen alpinistischen Sachen, sprich Klettersteige. Da wird natürlich auch meistens, werden die Leute, die kommen wohin, die haben keine Ahnung vom Klettern im Gebirge oder im Fels, haben halt auch nicht die nötige Kraft, um die Klettersteige zu durchsteigen. Aber weil es eben cool und lustig und schön ist, durch einen Klettersteig zu gehen, gehen die dann ohne Vorbereitung in den Klettersteig, sind dann irgendwo mittendrin, sind heillos überfordert, können technisch nicht weiter und haben auch nicht die Kraft dazu, mit Kraft das weiterzumachen. Und dann heißt es, verstiegen unverletzt zu bergen, dann weiß ich, es ist der Nächste in einen Klettersteig zu bergen. Wir sind froh, dass nicht mehr passiert, dass er nicht verletzt ist, aber trotzdem, hätten die Leute eine entsprechende richtige Einschätzung und Tourenplanung gemacht, dann wären sie nicht in die prekäre Lage gekommen.
HR Info Wirtschaft.
Der Landesleiter der Bergrettung Salzburger Land, Balthasar Leihreiter, sagt also, Tourenplanung mit den richtigen Tools ist extrem wichtig. Außerdem sich nicht überschätzen und eine Versicherung abschließen, zum Beispiel für nur 28 Euro im Jahr in jedem Bundesland in Österreich, sichert eine Bergung bis zu 25.000 Euro und zwar weltweit. Das möchte ich jetzt mit Daniel Sterner vertiefen. Er ist Leiter der Sektion Frankfurt des Alpenvereins. Die Sektion betreibt 4 Hütten in Tirol und im Pitztal. Sie ist 150 Jahre alt und eine der ältesten Sektionen des Deutschen Alpenvereins. Inzwischen ist Klettern ein wichtiger Schwerpunkt des Vereins geworden.
Was ist das?
Das ist jetzt hier, um Standplatz zu üben, sich einzuhängen. Einfach verschiedene Standplätze, wo man dann sich in Karabiner einhängt, um das einfach im sicheren Stand zu üben, ohne dass man jetzt hier, wenn man da oben stehen würde, runterfallen könnte. Also hier kann nichts passieren, hier kann man sich dann nur falsch einbinden und kann das wieder korrigieren, bis man es kann. Gerade so die einbinden, die Seilknoten und so wie beim Segeln und andere Sachen, das muss man im Schlaf können. Am besten mit verbundenen Augen haben wir das früher ausprobiert, damit man einfach in jeder Situation auch einhändig sich einfach schnell irgendwo sichern kann, dass man sagen kann, upa, ich bin erstmal gesichert und dann schaue ich weiter, was dann als nächstes kommt.
Wenn man sagt Klettern, dann denkt man ja ganz schnell an Sicherheit. Inwieweit vermittelt der Alpenverein Sicherheit beim Klettern, aber auch beim Wandern und anderen Aktivitäten in den Bergen?
Also wir bieten für Anfänger hier in unserem Kletterzentrum Kurse an, weil einfach Klettern, wie auch dann schon gesagt Bergwandern, ja Sportarten sind, die sich in einem Umfeld abwickeln, wo Gefahren auftreten können. Ja, gerade beim Klettern, man geht in die Höhe, man kann runterfallen. Deswegen ist es umso wichtiger, dass man von Anfang an die richtigen Sicherungstechniken einbinden, Partnercheck etc. lernt, damit man einfach mit einem sicheren und guten Gefühl seinen Sport ausüben kann.
Und da haben Sie auch oft Erfahrungen gemacht, dass sich Kletterer überschätzen und vielleicht auf Wände trauen, auch in den Bergen, die sie eigentlich noch nicht können sollten. Das hat mir jetzt auch gerade der Bergretter erzählt im Salzburger Land. Das passiert immer wieder, dass die Leute sich überschätzen. Wie gehen Sie damit um?
Also wir versuchen den Leuten ein gewisses Risikobewusstsein zu vermitteln. Gerade jetzt zum Beispiel, wenn ich in der Halle klettere, ist es was ganz anderes, wie wenn ich draußen klettere. In der Halle sind die Griffe farbig gekennzeichnet, gelb, rot, grün etc. Draußen in der Natur eben nicht. Da muss ich sehen, wo ich lang gehe, wo ich mir meinen Weg suche, wo ich auch sichern kann. Hier sind vorgegebene Haken drin. Das ist im natürlichen Gelände eventuell nicht der Fall. Deswegen ist das viel anspruchsvoller. Und da kommt es natürlich viel mehr darauf an, dass die Leute sich richtig einschätzen, das persönliche Können haben. Aber man kennt halt, der Mensch ist, wie er ist, ja. Und dann gibt es halt Leute, die sich überschätzen oder mal unverhofft auch in Gefahrensituationen kommen, wo es dann zu brenzlichen Situationen kommen kann.
Ja. Und dann setzt die Bergrettung ein. Das kann sehr teuer werden, das kann bis zu 10.000 Euro kosten. Welche Tipps haben Sie für Ihre Mitglieder oder für allgemeine Wanderer oder Kletterer, die sich eben in den Bergen verletzen, die in Not geraten? In ganz allgemeinen Sinne sind auch viele Mountainbiker unterwegs.
Ja, über die Mitgliedschaft des Deutschen Alpenvereins ist man im sogenannten Alpinen Sicherheitsservice versichert, der sogenannte ASS. Der, kann man sagen, ist kein Rundrum-Sorglos-Paket, aber der einen schon weit oder sehr weitgehend absichert, gerade wie gesagt haben, die Rettungs- und Bergungskosten, die sehr schnell, wenn dann der Hubschrauber reinkommt, große Bergwachttruppen, die ja dann auch bezahlt werden müssen, sodass dann Kosten 10.000, kann manchmal die untere Grenze schon sein, je nachdem, wo man rausgerettet werden muss. Da ist man dann froh, wenn man zusätzlich abgesichert ist zu seinen normalen Versicherungen wie Krankenkasse oder Unfallversicherung, die jeder ja hat. Ja, und da kann man wirklich sagen, da ist man fast gegen alles versichert.
Die Krankenkasse, die zahlt ja nur in dem Falle, in dem wirklich eine Krankheit oder ein körperliches Leiden oder Notfall vorliegt. Alles andere, Dummheit oder so, wird dann nicht wirklich bezahlt.
Nein, natürlich nicht. Also die Krankenkasse zahlt bei medizinischer Indikation. Das heißt, wenn ich mich verletzt habe, zum Beispiel durch Steinschlag oder ich bin gefallen, ja, und kann aus eigener Kraft mich nicht mehr ins Tal bewegen oder nach Hause kommen. Ja, aber da sind dann auch Grenzen gesetzt, zum Beispiel bei Hubschrauberflügen. Da gibt es dann Pauschalen, die in Deutschland, glaube ich, 900 Euro oder 850 Euro pro Flug sind und die natürlich dann in Österreich oder in der Schweiz sehr viel teurer werden, mehrere tausend Euro. Und da springt dann die ASS ein, die dann die Mehrkosten der Bergung dann übernehmen würde. Grobe Fahrlässigkeit natürlich, wenn ich jetzt in kurzer Hose oder wie auch immer bei einem Schlechtwettereinbruch meine, ich müsste dann aufs Matterhorn steigen oder auf den Watzmann, da muss ich mir hinterher dann schon die Frage gefallen lassen, war das in Ordnung, und da kann es dann passieren, dass auch keine Versicherung zahlt. Aber das ist wie überall im normalen Leben. Ja, also Dummheit gehört bestraft, ja, bei schwerwiegenden Fällen, ja, die kleine Dummheit nicht, die kann immer passieren, ja, und dagegen ist man eigentlich dann gut versichert.
Und gilt das Ganze auch für die Schweiz und Italien, für Frankreich? Weil der Alpenverein ist ja klassisch ein bisschen an Österreich angedockt.
Der DAV hat seine Hütten in Deutschland und in Österreich, historisch bedingt. In den anderen Ländern wie in der Schweiz und Italien etc. gibt es natürlich eigene Hütten der eigenen alpinen Verbände. Und da ist man aber im Rahmen seines Sportes auch versichert. Aber gerade in der Schweiz, die ja noch mal teurer ist als die anderen Alpenländer, oder in Italien, ist es sehr wichtig, dass man dann zum Beispiel eine Auslandskrankenversicherung abschließt Und dann, ich empfehle immer in der Schweiz die Rega, das ist die, kann man sagen, Flugrettung. Da macht man auch, kostet 36 Euro, Franken im Jahr. Ja, tut man auch einen guten Zweck, weil die natürlich auch dann wie hier andere Stiftungen Rettungseinsätze übernehmen. Da sichert man sich ab. Oder in Österreich dann in den Ländern, wo man dann unterwegs ist, Mitgliedschaft bei einer Bergwacht, um einfach sich zusätzlich nochmal zu sichern. Man weiß ja nie, was wird mal passiert. Hinterher ist die ganze Familie dann verunglückt und so. Und dann hat man ein besseres Gefühl. Ja.
Haben Sie das Gefühl, dass im Moment mehr passiert? Weil in Zeiten von Corona jetzt auch gerade viele eben nicht ins Flugzeug steigen, sondern ganz gerne lieber ins Auto und dann in Wandergebiete in Österreich.
Ja, dieses Jahr natürlich Corona-bedingt sind mehr Leute in Deutschland, in Österreich, im Alpen, kann man sagen, Bogen unterwegs. Sodass da und in Verbindung mit dem Klimawandel und extremeren Wettersituationen das Unfallgeschehen schon verstärkt ist. Ja, und der Deutsche Alpenverein hat jetzt ja weit über 1,3 Millionen Mitglieder. Und dann ist im Verhältnis die Anzahl der Unfälle weniger geworden. Schwere sind aber haben zugenommen.
Soweit also der Ausflug in die Kletterhalle. Sie steht übrigens in Frankfurt-Preungesheim direkt neben dem Vereinsheim des Alpenvereins. Beim Klettern ist es also lebenswichtig, aufeinander aufzupassen. Man ist aufeinander angewiesen. Das macht auch den Reiz aus, der Reiz des Risikos, der uns antreibt und so viele Sportler und Touristen auf den Berg treibt.
HR Info Wirtschaft.
Versicherungen sind dabei nötig und günstig zu haben, zum Beispiel über die Mitgliedschaft beim Deutschen Alpenverein. Die Krankenkassen zahlen nur krankheitsbedingte Notsituationen. Und Vorabsicherung wie eine gute Planung der Tour ist mindestens genauso wichtig, damit es erst gar nicht zu solchen fatalen Unfällen kommt. Das bestätigt mir auch der Sprecher des Deutschen Alpenvereins in München, Thomas Bucher. Er ist selbst leidenschaftlicher Bergwanderer und er soll mir jetzt noch einmal erklären, wie der Klimawandel die Sicherheit in den Bergen verändert hat.
Zunächst mal hat sich tatsächlich sehr, sehr viel verändert. Wir merken das sogar an der Infrastruktur, die wir betreiben, also an den Hütten, zum Beispiel am Hochwildehaus in den Ötztaler Alpen. Das ist geschlossen. Da geht ein Riss quer durch die Hütte durch, weil der Untergrund aufgetaut ist. Das war ehemals Permafrost, der ist aufgetaut, die Hütte ist geschlossen. Genauso geht es natürlich auch mit Wanderwegen, die, sagen wir mal, in der Nähe von Moränenlandschaften oder an instabilen Hängen entlanglaufen, eher im Hochgebirge, wo also eben Permafrost eine Rolle spielt. Da gibt es natürlich mehr Murenabgänge, mehr Steinschlag, mehr Bergsturz. Dadurch sind Wege zerstört, die müssen wiederhergestellt werden oder zum Teil werden sie auch einfach aufgegeben. Dadurch verändern sich Touren, ja, auch Übergänge von einer Hütte zur anderen im Hochgebirge sind so nicht mehr möglich, wie das früher der Fall war.
Und darüber muss man sich natürlich auch aktuell informieren, bevor ich loslaufe.
Ja, selbstverständlich. Das gehört eben zur richtigen Tourenplanung immer dazu, dass man weiß, welche Wege gibt es überhaupt noch, wie sind die Verhältnisse vor Ort. Jetzt muss man aber auch sagen, diese ganzen Dinge sind sichtbar. Klimawandel ist in den Alpen schon längst angekommen, aber wir haben noch keine statistischen Aussagen darüber, wie sich das auf das Unfallgeschehen ausgewirkt hat. Das klingt auf den ersten Blick natürlich plausibel. Wenn mehr Steinschlag, wenn mehr Wetterextremereignisse, dann wird es da auch mehr Unfälle geben. Aber wir haben das zumindest statistisch noch nicht gesehen, auch wenn es plausibel ist.
Wir können ja mal bei der Plausibilität bleiben und sagen, okay, das sind die Gefahren, die uns da oben drohen. Eine ganz rein wirtschaftliche Gefahr droht im Moment auch den Hütten. Ich spreche von Corona und Shutdown und den Beschränkungen, die die Hüttenbesitzer und Hüttenwirte da erleben müssen. Wie sieht es da wirtschaftlich aus? Da wurde ja eine Menge zurückgefahren, da wurden Hütten geschlossen oder ganze Schlafsäle nur noch zur Hälfte belegt oder gar nicht mehr belegt. Geht es denen wirtschaftlich gesehen gut, diesen Schutzhütten? Denn sie sollen ja eigentlich auch Schutz bieten und wir reden ja in dieser Sendung über Sicherheit und Schutz.
Also man kann die Hütten nicht über einen Kamm scheren, weil es gibt welche, die sind eher leicht erreichbar in mittleren Lagen, andere, die sind nur über viele Stunden wandern erreichbar oder über einen Gletscher und liegen im Hochgebirge. Die sind meist mehr betroffen als die, die eben auch ein gutes Tagesgeschäft haben. Aber wenn man jetzt so auf über alle Hütten drüber schaut, ist die Saison bislang, soweit wir das von den Hüttenwirten erfahren haben, besser gelaufen, als man am Anfang befürchten durfte, als ja noch der Shutdown gewesen ist, als die Hütten gar nicht aufmachen durften, als sie dann langsam wieder aufgemacht haben, als die Regeln zunächst extrem streng waren und dann erst an die Praxis angepasst wurden. Und jetzt ist es so, dass doch die meisten Hüttenwirte sagen, sie kommen mit einem blauen Auge davon oder haben durch gutes Tagesgeschäft, weil auch das Wetter insgesamt relativ gut gewesen ist, Verluste aus dem Übernachtungsgeschäft ein Stück weit ausgleichen können. Also die Hüttenwirte sind insgesamt zufrieden, weil es besser läuft, als sie am Anfang befürchtet haben.
Und noch ein Satz zu dem Thema Schutz. Also ich war jetzt auch gerade in den Bergen unterwegs und habe 2-3 Mal erlebt, dass oben in der Hütte der Hüttenwirt dann zu einem Wanderer, der dort spätabends oder sagen wir mal um 6 Uhr abends ankam, sagen musste, ich darf dich nicht hier aufnehmen, wir haben zwar noch Platz, aber wer nicht angemeldet ist, der muss gehen. Das konterkariert ja so ein bisschen dieses Schutz, diesen Schutzgedanken.
Grundsätzlich ist es so, dass zunächst niemand auf einer Hütte übernachten darf in dieser Saison, wenn er nicht vorher reserviert hat, weil sonst könnte man ja diesen ganzen Hygiene- und Abstandsregeln nicht einhalten, könnte man als Hüttenwirt nicht planen. Aber im echten Notfall würde jemand immer auf der Hütte übernachten dürfen. Das muss sein. Also falls der Fall kommt, es wird ganz schlechtes Wetter, es wird langsam dunkel, dann wird kein Hüttenwirt einen Gast abweisen. In dem Fall, den Sie beschrieben haben, den ich nicht kenne, könnte es ja so gewesen sein, dass ein Abstieg noch zumutbar gewesen ist. Wenn das der Fall war, dann ist das kein echter Notfall, aber echte Notfälle werden immer bedient.
Und da sind wir ja wieder bei dem Thema, was der Berg ja auch ausmacht. Selbstverantwortung, aber auch Verantwortung für den anderen. Irgendwie sind wir alle eine Seilschaft da oben am Berg und wir müssen aufeinander aufpassen. Und das ist ja auch so das Grundprinzip dieser Schutzhütten, oder?
Ja, das Grundprinzip des Bergsteigens ist, glaube ich, dass man zunächst mal in einem Gelände unterwegs ist, wo es keine Sicherungen und keine Verbotsschilder gibt, so wie im Flachland. Das ist ja irgendwie auch der Reiz des Gebirges, dass man ein Stück weit auf sich und auf seine Selbstverantwortung zurückgeworfen ist. Aber dazu gehört natürlich immer auch, dass man ein Stück weit schaut, was machen eigentlich die anderen. Und dieses Gemeinschaftsgefühl im Bergsteigerinnen- und Bergsteigerkreis macht, glaube ich, auch viel davon aus, dass es doch irgendwie eine Outdoor-Familie ist.
Besser kann man es nicht sagen. Thomas Bucher, der Sprecher des Deutschen Alpenvereins, bringt es auf den Punkt. Aufeinander aufpassen ist ein Prinzip in den Bergen und gleichzeitig seine eigenen Kräfte richtig einschätzen und sich nicht in die Berge aufmachen, ohne vorher zu planen und sich abzusichern und zu versichern. Soweit HR Info Wirtschaft zum Thema Sicherung und Sicherheit am Berg. Die Sendung gibt es überall dort, wo es Podcasts gibt und in der ARD Audiothek. Mein Name ist Gabi Beck. Passen Sie auf sich auf, vor allem in den Bergen.